Guten Morgen.
Guten Morgen.
So, willkommen zum alltäglichen Podcast. Wir haben heute mal kein Buch, auch wenn es über das Thema sicher 1001 Bücher gibt. Wir reden heute ein bisschen über Triathlon. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen und sacken. Und zwar macht der Johannes Triathlon. Und wir reden jetzt mal drüber, warum er sich den Wahnsinn eigentlich antut. Genau. Warum machst du denn überhaupt einen Triathlon, Johannes? Was soll der Wahnsinn?
Was soll der Wahnsinn?
Man, willst du einen Ironman machen am Ende des Tages, oder?
Vielleicht fangen wir mit Ironman mal nicht an und ich fange auch mit dem Disclaimer an, nicht jeder Triathlon ist ein Ironman, das verwechselt der ein oder andere mal. Es gibt unterschiedliche Distanzen und Ironman ist so, sagen wir mal, die geläufigste Megadistanz, die man machen kann. Man kann aber viel kürzere Distanzen machen. Und ich dachte mir, um zu erklären, wie ich zum Triathlon kam, erzähle ich einfach die Geschichte dazu und warum ich das mache. Mhm. Und das hat tatsächlich damit angefangen, dass ich irgendwann bei einer Triathlon-Staffel angefangen habe. Ne? Also Triathlon ist ja klassisch. Man schwimmt erst, dann fährt man Fahrrad und dann läuft man. Und das bietet sich natürlich an, wenn man das im Team macht, das als Staffel zu machen. Also mit mehreren Leuten. Und in Hamburg ist ja einmal im Jahr der International Triathlon Unit Triathlon. Das ist der größte Triathlon auf der ganzen Welt mit über 10.000 Teilnehmern. Und irgendwie haben wir in 2005, ich habe dann eine Kollegin, die machte da mit und die hat uns irgendwie die ganze Zeit getriezt, doch auch mitzumachen. Und wir haben immer so gesagt, ach nee, Triathlon, keine Lust und so. Und irgendwann, also keine Ahnung, sie hat gemeint, sie hat das schon vorher gesagt, aber wir haben das irgendwann erst beim Bier trinken mitgekriegt, dass es da auch diese Staffeldinger gab. Und einen zu finden, der läuft, das war ich, und eine zu finden, die schwimmt und einen, der Rad fährt. Das ging dann plötzlich ganz schnell und dann habe ich irgendwann das Handy rausgezückt und in dem Moment, wo ich dann auch die Kreditkarte rausgezückt habe, sagte dann irgendwann, oh no, it's get serious. Das heißt, wir haben uns da für die Triathlon-Staffel 2015 angemeldet und wir haben die zu dritt gemacht. Also jemand ist...
Wo wart ihr da? Also so vom Ergebnis?
Oh, das weiß ich gar nicht mehr genau.
Aber nicht letzte.
Oh nee, also weißt du, wenn 10.000 Leute mitmachen, ne, dann gibt's eine Regel, du bist definitiv nicht letzter.
Es gilt für alle außer einen.
Ne? Ja, es gilt für alle außer einen, ja, nee, ich glaube, letzte waren wir nicht. Ich weiß noch, dass meine Laufzeit auf 10 Kilometer 46,40 war oder so.
Ist das gut?
Das ist nicht Weltklasse, das ist aber auch nicht langsam. Also
normale Geschwindigkeit, sag ich mal. So.
Ja, ich glaube, so der normale Läufer, würde ich jetzt eher schätzen, macht einen 6er-Schnitt, so wenn er in Ruhe läuft, und das war halt ein 440er-Schnitt, das ist schon für einen Wettkampf auch nicht ganz langsam. Aber du bist halt auch wirklich weit davon entfernt, richtig schnell zu sein.
Du hast jetzt gerade irgendwie 6er-Schnitt und 4-4er-Schnitt gesagt.
Das heißt... Das
Sekunde pro Schritte oder wie?
Nee, 6er-Schnitt, im Laufen ist es immer Minuten pro Kilometer. Man redet da vom sogenannten Pace, also man redet nicht Geschwindigkeit, also so kmh, ne, Geschwindigkeit, sondern man redet immer vom Pace, und das ist, 6 Minuten auf einen Kilometer heißt im Umkehrschluss, man macht 10 Kilometer pro Stunde. Und okay. Ja, 4,40 kann man sich dann irgendwie hochrechnen, ist schneller als 12 Kilometer pro Stunde.
Okay.
Ja, naja, aber das Coole war halt, man konnte bei den Leuten, die auch einen richtigen Triathlon machen, irgendwie mitmachen. Man war mit in der Wechselzone, also da, wo sozusagen der Wechsel von Schwimmen auf Rad und von Rad auf Laufen stattfindet. Mhm. Und man hat diese Atmosphäre mitbekommen. Und der Hamburg-Triathlon ist einfach großartig. Man schwimmt in der Alster. Man läuft dann über den Rathausmarkt, fährt dann an der Elbchaussee entlang durch Altona durch, wendet hinten in Finkenwerder und zurück und dann laufen einmal um die Alster und einlaufen auf dem Rathausmarkt. Mit wahnsinnig vielen Leuten, die halt auch mit zugucken, die mit zujubeln. Und das ist schon einfach eine geile Atmosphäre. Also du läufst richtig in so ein Stadion ein, weil es findet auch ein Profi-Wettkampf statt. Der findet dann immer nachmittags statt. Morgens finden die Jedermann-Wettkämpfe statt. Und tja, das hat mir einfach so viel Spaß gemacht, dass ich dann gesagt habe, oh, in 2016 will ich das selber machen. Will ich selber alle drei Distanzen machen. Und
genau.
Das heißt schon ein bisschen was, weil ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht kraul schwimmen und ich besaß noch kein Rennrad und habe auch noch nie richtig auf dem Rennrad gesessen. Und das heißt, ab Juli 2015 bis Juli 2016 musste ich dann erstmal schwimmen und Fahrrad fahren lernen. Was geht? Also hab ich gemacht, Schwimmen war echt anstrengend. Teilweise dreimal die Woche schwimmen. Ich habe insgesamt zwei Schwimmkurse über jeweils 8 Wochen gemacht.
Dann gleich kraulen lernen, oder?
Genau,
kraulen. Also Brustschwimmen konntest du schon vorher.
Brustschwimmen konnte ich vorher schon und ich muss auch irgendwann mal als kleines Kind kraulen gelernt haben, weil ich erinnere mich dunkel, dass ich da so einen Schwimmkurs hatte und meine Mutter ist eigentlich auch Schwimmlehrerin gewesen. Mhm. Das heißt, ich muss das mal gekonnt haben. Ich habe es aber völlig verlernt gehabt. Und das heißt also, da habe ich mich dann erstmal durch die Becken gequält und jede Menge Kacheln gezählt, sagt man ja immer, ne? Beim Schwimmen musst du ja immer Bahnen zählen, dass du gucken, wie weit du kommst. Und am Anfang war es tatsächlich so, also eine Bahn durchkraulen, so nach dem ersten Anfängerkurs, war echt schon anstrengend. Und dann musste man immer wieder Pause machen und dann noch eine Bahn und dann noch eine Bahn. Und dann dachte man sich, wow, krass. Das sind, also so eine Bahn ist ja 25 Meter lang und nachher der Triathlon ist 1,5 Kilometer. Kann man mal kurz rechnen, das sind 60 Bahnen, ne?
Ja.
Du denkst dir so, oh, jetzt muss ich das 60-fache muss ich dann machen und dann auch noch in der Alster und ohne Pause und hoffentlich gehe ich nicht unter und so weiter.
Ja gut, aber ich meine, ist im offenen, also gut, die Alster ist jetzt kein offenes Wasser, ne? Ist es da anders zu schwimmen als im Schwimmbad, sag ich mal?
Ja, also du hast jede Menge Aspekte, die anders sind. Also der eine Punkt ist natürlich, ne, du hast keine Bahn. Mhm. Das heißt, du kannst dich nicht abstoßen. Und das Abstoßen macht tendenziell auch schneller, also weil du dich einfach kräftiger abstürzen kannst an der Wand als sonst. Und du siehst es auch, die Kurzbahn Zeiten sind immer schneller als die Langbahn, also die 50 Meter Zeiten bei den Schwimmprofis. Und du siehst nichts. Also das Wasser ist in der Regel dunkel. Dann sind jede Menge andere Leute dabei. Du hast nicht deine Bahn, wo du schön nebenher schwimmst. Du musst gucken, wo du hinschwimmst, weil du die Bojen hast, zu denen du hinschwimmen musst. Also schon eine andere Atmosphäre. Aber ist halt auch, wenn ich jetzt auf den Wettkampf 2016 vorgreife, ist es halt auch total cool. Also man startet am Jungfernstieg in Hamburg und ist total laut und du hörst irgendwie den Kommentar und die Musik und die Menschen und dann schwimmst du los und wenn du auf der Alster bist, ist halt nichts. Du hörst nichts mehr, ist alles ruhig. Du hörst halt ein bisschen Gepaddel und so weiter. Aber so ein paar Meter nach dem Start hat sich dann auch jeder irgendwie in seiner Geschwindigkeit so eingependelt, dass gar nicht so viel Platz zwischen dir und dem Nächsten ist. Mhm. Und dann ja, dann ist erstmal ruhig und dann schwimmst du halt raus und schwimmst zurück und dann ist da diese Brücke, wenn man sich das mal anguckt in Hamburg, ist ja irgendwie diese Brücke da zwischen Rathausmarkt und Jungfernstieg und dann schwimmt man unter der Brücke durch und plötzlich kommt's dann und dann schwimmt man direkt neben dem Publikum her, die einem dann auch zujubeln und einen anfeuern, was schon echt eine coole Sache ist dann auch.
Genau, ich war ja auch dort, war ich 2016 dort? Oder 2015, weiß ich gar nicht mehr.
Ja, das weiß ich jetzt auch gar nicht mehr, ob du bei 2015 oder 2016?
Nee, ich glaube, das müsste dann 2015 gewesen sein.
Ja, sonst hättest du mich wahrscheinlich auch auf dem Rad gesehen und so, ne?
Ach, richtig, nee, aber ja, da haben wir uns ja dann auch kurz nachher gesehen, bevor du dann irgendwie auf die Siegesfeier mit deinen Kollegen bist oder so. Also ist schon, ist schon sehr eindrucksvoll. Da ist wirklich so dieser ganze Bereich, Jungfernstieg und so weiter, da hast du dann halt irgendwie richtig so ein bisschen Volksfestatmosphäre und dann hast du irgendwie 1000 Stände, wo sie dir dein Rad auf den Körper schneidern und spezielle Laufschuhe und also da kriegst du quasi die ganzen Hightech-Sachen so an Verkaufsständen angedreht und hast dann wirklich den kompletten Marktplatz voll mit Tribünen und weiß der Geier was und überall 1000 Leute und das Wetter war schlecht, wo ich da war, ne? Und trotzdem saßen da irgendwie weiß der Geier wie viele 1000 Leute rum und haben das Gefühl,
ja,
haben geklatscht und
ja, 2015 war das Wetter nicht so genial. Also vor allen Dingen am zweiten Tag. Ja. Naja, gut. Das war das Schwimmen, Radfahren. Ehrlich gesagt, auf dem Rad hatte ich nie Angst. Also ich konnte Radfahren und Rennradfahren ist von normalem Radfahren jetzt nicht so anders, dass man sich da Gedanken machen muss und vor allen Dingen ist einem irgendwie klar auf dem Rad, also wenn du nicht fällt, kann dir irgendwie nichts passieren, ne? Also 40 Kilometer ankommen, das schaffst du irgendwie. Ich habe dann zwar...
Muss man da überhaupt irgendwie so ein Rennrad nehmen?
Nö, du kannst mit jedem Fahrrad, das funktionierende Bremsen hat, funktionierende Bremsen und ich glaube, mittlerweile sind glaube ich auch Scheibenbremsen erlaubt. Aber da muss man immer im Regulatorium nachgucken, aber funktionierende Bremsen werden kontrolliert, alles andere ist egal. Und ich habe auch schon Leute, also hier in Hamburg gibt es dieses Stadtrad, also diese Mieträder. Ja. Und irgendjemand hatte sich da so ein Mietrad genommen, jetzt für den kleinen Triathlon, also für die Sprintdistanz, 20 Kilometer Rad. Aber es ist schon, es gibt also jetzt keine Vorgabe, was für ein Rad man haben will. Aber ich meine, die Leute, die ein bisschen was Zeit haben wollen, die sind natürlich auf dem Rennrad und dann in der Regel, weil der Triathlon ein Windschattenverbot hat. Das heißt, du darfst nicht im Windschatten von jemand anders fahren. Dafür kannst du aber in der Zeitfahrposition fahren. Das heißt, du hast so ein Aero-Lenker, wo du dich vorne so ein bisschen überbeugt, wo du dich quasi mit den Ellbogen auf den auf den Lenker stützt und dann so ein bisschen die Arme nach vorne hat.
Genau, das habe ich schon mal gesehen.
Ja. Ja. Ich habe dann auch einen Trainingscamp tatsächlich gehabt letzten April, wo es eigentlich viel um Radfahren ging. Das liegt aber jetzt mehr daran, dass, also ne, warum fährt man im April nach Fuerteventura beziehungsweise Lanzarote? Das ist ja nicht, weil man hier nicht schwimmen könnte oder weil man hier nicht laufen könnte, sondern die Leute fahren da im Wesentlichen wegen dem Fahrradfahren hin. Und da habe ich dann auch viel so über Rennradfahren gelernt, auch Windschattenfahren gelernt, was man für einen Triathlon eigentlich gar nicht braucht, aber das ist schon eine ganz eigene Erfahrung, so Hinterrad an jemand dran zu kleben und da sehr darauf angewiesen zu sein, dass der Vordermann sagt, wenn er bremst, weil man sonst nämlich selber nicht rechtzeitig bremsen kann.
Ist es dann wirklich so, dass du dann, also ich kenne das von meinen seltenen Gelegenheiten, wo ich mir dann sowas wie Tour de France angucke oder so, da sind halt irgendwie 10 Leute, die hintereinander fahren und alle schreien sich gegenseitig an und auf einmal bricht der vorne links aus, lässt sich zurückfallen und hängt sich vorne dran. Er hängt sich hinten dran. Und dann geht's wieder irgendwie ein paar Kilometer weiter.
Ja, also der Unterschied zwischen Tour de France und Trainingslager ist, dass du nur zusammenarbeitest und niemals gegeneinander. Aber es gibt diese Position. Also es gibt, wir haben es irgendwie so gemacht, dass immer einer gewechselt hat. Aber es gibt auch so Varianten, wo dann die ersten beiden sich zurückfallen lassen. Und also, aber da bin ich jetzt nicht so der Experte. Ja.
Das ist dann aber schon die höhere Taktik, wenn es dann um Gruppenwettkampf geht. Also Tour de France, da sind ja immer irgendwie 5 Leute in einem Team oder so.
Ja, das ist auch noch bei Rettrennen, wenn du alleine fährst, musst du dir da Gedanken drüber machen und dann darfst du nicht abreißen lassen und sowas. Also der Unterschied zwischen einem Wettkampf mit Windschattenfreigabe, also einem normalen Radrennen und ein Triathlon ohne Windschattenfreigabe ist halt, dass du dass du wesentlich taktischer fahren musst mit Windschattenfreigabe, weil du halt gucken musst, dass du es nicht abreißen lässt, ne? Also du sparst ja unheimlich viel, wenn du in der Gruppe bist, während beim Triathlon kannst du sagen, ja. Also ich glaube, der fährt jetzt zu schnell, ich lass den mal vorfahren, ich hol den dann wieder ein. Gut, da kannst du dich immer noch verschätzen, aber da hast Pech gehabt.
Ja,
naja gut, also so habe ich damit angefangen, 2006 dann meinen ersten Triathlon olympische Distanz gemacht.
Was war das, olympische Distanz?
1,5 Kilometer Schwimmen, ja. 20 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer Laufen und dazwischen Wechselzone. Okay. Ja.
Und das ist so das Standard, was sie meistens machen, oder?
Ich weiß nicht, was so richtig Standard ist. Das ist halt, das heißt, nennt sich halt olympische Distanz, weil, oder beziehungsweise einige Leute sagen auch Kurzdistanz dazu. Olympische Distanz halt, weil das der Standard ist, der bei Olympia gelaufen wird. Mhm. Und bei den ITU-Profi-Rennen. Ja, also keine Ahnung, ob das der Standard ist. Es gibt noch die Volks- oder Sprintdistanz, die ist halt sozusagen einmal halbiert. Das heißt, du hast 500 Meter Schwimmen oder 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer auf dem Rad und 5 Kilometer Laufen. Also durchaus eine Distanz, wo du jetzt jede einzelne Distanz dann, also jede Einzeldisziplin relativ gut ohne Training machen könntest, ne? Also so 500 Meter Schwimmen. Naja gut, am Stück ist immer so eine Sache, aber wenn man in aller Ruhe 500 Meter Brust, das kann wahrscheinlich so jeder, der so einigermaßen fit ist.
Ja, das kriege ich auch noch hin.
20 Kilometer Radfahren kriegt man wahrscheinlich auch noch relativ unproblematisch hin.
Aber auf 5 Kilometer Laufen hätte ich schon meine Probleme dann.
Ja, muss langsam genug laufen, ne?
Ja, aber das wäre dann aber 5 Kilometer gehen, weißt du? Mhm. Also laufen ist halt nochmal okay.
Nee. Es gibt also nichts im Reglement, was verhindert, dass du gehst.
Achso, ich darf mich nur nicht hinsetzen, oder?
Nö, du musst nur, es gibt die sogenannte Cut-off-Zeit. Also die Zeit, in der man halt angekommen sein muss, das liegt im Wesentlichen daran, ne? Du hast es ja gesehen, beim ITU-Triathlon, die spielen quasi die ganze Hamburger Innenstadt ab. Irgendwann müssen die das halt mal abbauen, ne?
Ja, so.
Und weil die Sperrung irgendwann abbauen, sagen sie so, du musst es mindestens in so und so viele Stunden geschafft haben. Das hängt natürlich dann von der Distanz ab. Und wenn du es in der Zeit nicht geschafft hast, bist halt nicht gewertet. Hast halt Pech gehabt.
Okay. Und was ist dann, was sind denn die großen Sachen? Also wenn du jetzt irgendwie olympisch kurz und so weiter, was ist dann lang?
Also es gibt die Langdistanz beziehungsweise den Ironman oder auch für die Insider wird auch von 40.6 gesprochen. 140.6. 140.6, weil insgesamt 140,6 Meilen. Also das ist der große, das ist auch was man aus Hawaii kennt oder so, was viele Leute mit dem Triathlon assoziieren. Das, was Jan Frodeno gerade läuft, also nicht jetzt in diesem Moment, aber das, wo er so seine Wettkämpfe macht, das ist 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Rad und einen Marathon laufen, also 42, knapp 2 Kilometer laufen. Oh, also das ist schon ordentlich.
Also erstens mal ist das halt schon mal eine Hausnummer. Also 180 Kilometer Rad, weiß ich nicht. Schätzungsweise würde ich dafür wahrscheinlich so eine Woche brauchen.
Ja.
Mit Pausen halt zwischendrin immer wieder. Ne? Klar. Okay, übers Laufen will ich gar nicht erst reden und übers Schwimmen auch nicht.
Ja. Also da ist die Cut-Off-Zeit übrigens klassischerweise 16 Stunden.
17 Stunden.
16. 16 Stunden.
16.
Du springst morgens um 6 ins Wasser und wenn du bis Mitternacht nicht da bist, ist es zu lang. Aber das ist die ultimative Chance, an einem Tag 10% Körpergewicht abzunehmen.
Müsste ich vielleicht mal machen. Aber ich glaube, bis du trainiert hast, dass du das schaffen kannst. Okay, bis ich das trainiert hätte, dass ich das schaffen könnte, hätte ich wahrscheinlich mehr als 10% meines aktuellen Körpergewichts abgenommen.
Ja, also es ist vermutlich so, dass du eine ganze Menge Körpergewicht zwischendrin schon verloren hast. Aber 8-10% oder so habe ich irgendwo gelesen, verliert man ein Körpergewicht.
Krass.
Und du musst, also bei den Distanzen musst du natürlich auch zwischendrin Nahrung zu dir nehmen, also irgendwie Energiegels oder Bananen oder was weiß ich, oder Energiedrinks. Ja. Gut, also wir haben Kurzdistanz und Langdistanz gehabt, beziehungsweise Olympisch und Ironman. Dazwischen ist noch die Halbdistanz, das ist im Prinzip der halbe Ironman, 70.3. 70,3 Meilen, 1,9 Kilometer Schwimmen, also ein bisschen mehr als bei der Olympischen. 90 Kilometer Rad und 21,1 Kilometer Laufen, also einen halben Marathon. Das ist auch ordentlich.
Genau. Was davon ist jetzt gesund? Also ich meine, wenn ich mir überlege, so du rennst einen Ironman, verlierst 10% deines Körpergewichts an einem Tag, kannst du mir nicht mehr erzählen, dass da nicht der Mediziner nebendran steht und kalten Schweißausbruch bekommt und sagt so, ist eigentlich nicht mehr gesund, ne? Oder? Also.
Ja, also ich bin jetzt kein Gesundheitsexperte. Ich würde behaupten, nein, ein Ironman ist nicht gesund. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass das Ironman-Training sehr zur Gesundheit beiträgt. Also ich meine, und ein Ironman macht man eigentlich auch nicht untrainiert. Also es geht gar nicht untrainiert, glaube ich. Und ich denke mal, so eine Volks- oder Sprintdistanz kannst du gut machen. Eine olympische Distanz ist auch mehr so Mittelding, aber am Ende, das sind ja alles nur die Wettkämpfe, ne? Und ist ein sportlicher Wettkampf, bei dem du wirklich, wirklich versuchst, alles zu geben, jemals richtig gesund?
Nee, eigentlich nicht. Also zumindest mal kein körperlicher Wettkampf. Sag ich mal so.
Ja. Also selbst wenn du 5 Kilometer läufst oder 100 Meter läufst, die Art, wie die da durchpesen, ich glaube nicht, dass das sehr gesundheitsfördernd ist.
Auf Dauer, dass man sich das auch kaputt macht. Ja gut, aber ich meine so die also der Ironman oder auch schon der halbe Ironman, da überanspruchst du deinen Körper ja nicht einfach mal, weiß ich nicht, olympisch sprinten sind dann halt mal so nach 10 Sekunden rum.
Ja.
Oder, ne? Aber so ein Ironman, du hast gerade gesagt, so also einen ganzen Tag muss man damit dann schon rechnen. Ich weiß nicht, hast du irgendwie Rekorde Ironman, schnellster Ironman?
Was sagt Google?
Man kann es ja rausfinden.
Also der es gibt keine Weltrekorde, aber also weil wie beim Marathon auch, es hängt total an der Strecke. Der schnellste Ironman, beziehungsweise in dem Fall kein Ironman, weil das nämlich von der Challenge ausgetragen wird und Challenge und Ironman sind die beiden großen Veranstalter. Und die schnellste Langdistanz ist traditionell immer die Challenge in Rot Und da hat letztes Jahr Jan Frodeno 7:41:33 gebraucht. Das ist so die schnellste Langdistanz.
Also für 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Rad und 42,195 Kilometer Laufen.
Ja, genau.
Sieben Stunden und, also knapp 8 Stunden.
7 Stunden, 41 Minuten, 33 Sekunden.
Sauber. Glückwunsch. Ich bin beeindruckt. krass. Okay, aber du meinst, also gut, jetzt hat man wirklich von diesen extremen Wettkämpfen abgesehen, ich weiß nicht, ob wir dann nachher noch auf die blutenden Brustwarzen kommen und so. Glaubst du, dass das Training, wenn man das irgendwie gescheit macht, dass das gesund ist? Ne? Also dass man da.
Du hast auf jeden Fall einen Ganzkörpertraining ohne Gewichte heben, ne? Also du, dadurch, dass du schwimmst, trainierst du ja die Arme und den Oberkörper viel. Mhm. Auch durch das Laufen trainierst du zum Teil ja die Schultern mit und die Beine sowieso und beim Radfahren trainierst du die Beine intensiv. Also du hast eigentlich immer den ganzen Körper im Einsatz. Also ich glaube, wenn du Triathlon machst, kannst du sagen, bist du schon einigermaßen fit. So. Ich weiß nicht, ob du jetzt schon detaillierter ins Training einsteigen willst, weil du das gerade highlightest.
Ja, also ich meine, wir na, lass mal über das Training reden.
Ja.
Wir sind da ja agil.
Bevor wir über das Training reden, ich bringe tatsächlich nochmal einen Schritt zurück. Okay. Also Triathlon besteht ja eigentlich aus drei Disziplinen, ne? Mhm. Schwimmen, Laufen, Radfahren.
Ja.
Man darf nie vergessen, eigentlich besteht Triathlon aus 5 Disziplinen. Nämlich, es kommt noch der erste Wechsel, also der Wechsel vom Schwimmen aufs Rad und der Wechsel vom Rad aufs Laufen hinzu. Mhm. Die zählen natürlich, wenn du einen Triathlon machst, auch in deine Zeit mit rein. Das heißt also, auch wie schnell du wechseln kannst, kann einen ganz schönen Unterschied machen. Und jetzt ist das natürlich meistens so, dass die Wechselzonen bei den unterschiedlichen Distanzen relativ ähnlich von der Länge sind. Das heißt also, je kürzer die Distanz ist, die ich laufe, umso wichtiger ist die Wechselzeit. Ne? Also, ob du nun 2 Minuten oder 3 Minuten für den Wechsel vom Rad aufs Laufen beim Ironman brauchst, ist relativ egal, weil in der Regel machst du so einen Ironman nicht unter 10 Stunden, wenn du nicht richtig gut bist. Ne, ja. Macht 1-2 Minuten. Aber so eine Sprintdistanz, die kann man schon in 1,5 Stunden schaffen. Und da machen dann 1-2 Minuten schon durchaus was aus. Also das ist ganz, ganz witzig. Ja. Das heißt also, trainieren muss man im Prinzip auch das Wechseln.
Okay, was ist das dann? Also Bad Neoprenanzug aus, Radschuhe an? Ist ja nicht so schwer, oder?
Ja, also da sind ja fest, also die Handgriffe musst du dir halt überlegen, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass ich einmal die Woche Wechseltraining mache. Aber beim Training Schwimmen zu Rad musst du halt Badekappe aus, Brille aus. Ich habe noch Ohrstöpsel immer drin, die raus. Mhm. Dann ziehst du den Neopren, den man ja nicht haben muss, aber wenn du mit Neopren schwimmst, dann ziehst du den bis zur Hüfte aus, bis du an deinem Wechselplatz bist. Mhm. Dann ziehst du ihn komplett aus. Dann musst du einen Helm anziehen. Immer auf jeden Fall erst den Helm anziehen. Wenn du den Helm nicht angezogen hast und geschlossen hast, bevor du dein Rad anfasst, wirst du disqualifiziert. Mhm. Und dann ziehst du in der Regel noch die Brille auf. Und jetzt kommt der Punkt, du kannst die Radschuhe anziehen. Was Triathleten allerdings tendenziell machen, ist, sie haben die Schuhe auf dem Rad.
Sind dann diese die Klickschuhe.
Ja, ne? Also mit Rennrad fährst du ja sowieso in der Regel mit Klickschuhen. Es gibt aber 2 Arten von Klickschuhen, nämlich normale Rennradschuhe. Die gehen nach innen auf, also zum Rad hin. Und es gibt Triathlon-Schuhe, die gehen andersrum aus und sind in der Regel nur mit Klettverschlüssen. Die haben nicht so, die anderen haben so Klemmverschlüsse im Prinzip, damit die Schuhe schön fest werden. Die Triathlon-Schuhe sind mit Klettverschluss und die haben dann so eine Stellung, wo du sie offen aufs Rad machst und dann kannst du mit dem Rad loslaufen und sobald du aufs Rad steigen darfst, da ist dann irgendwie so eine Linie, wo du aufs Rad springen darfst. Springst du aufs Rad, packst die Füße erstmal auf die Schuhe drauf, fängst an loszutreten und ziehst sie dann während des Radfahrens an.
Okay. Also das heißt, okay, ne. Also gemütlich hinsetzen, erstmal Schuhe anziehen, ist halt nicht.
Kannst du auch, ne? Also ich meine, komm mal, wenn du deinen allerersten Triathlon machst und vielleicht dir noch nicht ein Rennrad angeschafft hast, dann zieh halt in aller Ruhe deine Schuhe an.
Genau, wenn du mit dem ÖVP-Rad unterwegs bist, ist es dann auch egal.
Ja.
Kannst du noch deinen Strohhut und die Sonnenbrille aufsetzen und kannst dir noch deinen Sankria-Eimer umhängen, ist auch alles okay.
Also ich glaube, also ich hab auch so viel schon gesehen. Wir haben letztes Jahr eine Staffel gemacht mit meinem Vater so in der Familie. Meine Schwester ist gelaufen, ich bin geschwommen, mein Vater ist Rad gefahren. Mein Vater hat's halt mit dem Rücken, kann deswegen kein Rennrad fahren. Der ist halt mit einem ganz normalen Trekkingrad gefahren, inklusive dem Fahrradkorb hinten drauf. den haben sie zum Teil, haben sie gesagt, ey, wir fahren hier ein Rennen. Und dann haben sie aber festgestellt, dass er eine Startnummer hat. Aber ich meine, ich habe echt alles schon gesehen. Also klar machst du mit so einem Rad keinen Ironman mehr, weil das einfach zu anstrengend ist. Aber wenn du das erste Mal ausprobieren musst, ich würde jetzt nicht sagen, du musst unbedingt ein Rennrad haben. Und ich würde auch nicht sagen, wenn du dann in der Wechselzone eine Minute länger brauchst, ja, so what? Ja. Die anderen haben es halt gar nicht gemacht, ne?
Ja, dann ist egal. Genau. Also ihr seid dann, was war das, die Staffel ist dann olympisch, oder was?
Mhm.
Okay.
Wobei es gibt auch, also es gibt soweit ich weiß, auch in allen Distanzen Staffeln. Also wir haben eine Volksdistanzstaffel mit meinem Vater gemacht. Und die erste Staffel, die ich gemacht habe, war olympisch. Du kannst in Hamburg bei dem großen Triathlon sowohl Sprint wie auch olympische Staffeln machen. Aber ich glaube, es gibt auch halber Ironman und Ironman Staffeln.
Also. Ah ja, okay, gut. Ja, das ist ja dann einfach nur eine Organisationsfrage, wie du das dann machen willst, ne?
Ja, genau. Und es geht ja relativ einfach. Also du musst halt nur, also du musst halt im Prinzip, statt dich umzuziehen, musst du den Transponder, du hast ja so einen Transponder am Bein, den musst du halt auf die beim nächsten ans Bein dran machen und dann macht der weiter.
Ja, okay, gut. Ja, dann geht das. Genau.
Okay.
Also das heißt, Wechsel 1 und Wechsel 2 ist auch nicht so trivial
da am Ende. Und insbesondere den zweiten Wechsel, also Radfahren zu laufen, sollte man tatsächlich auch ein bisschen mehr trainieren, weil also der erste Wechsel ist nur so eigentlich, was mache ich wann, in welcher Reihenfolge und ich darf nichts vergessen. Ich habe nämlich eben zum Beispiel vergessen, dass man dann nach dem Wasser die Startnummer anziehen muss, weil die hat man im Wasser nicht und die musste dann zum Radfahren hinten, zum Laufen vorne haben. Der Wechsel Radfahren zu Laufen ist jetzt technisch gar nicht so schwer. Du musst halt Radschuhe aus, hast in der Regel auf dem Rad gelassen, Laufschuhe an, manchmal mit Socken, manchmal ohne, je nachdem, wie man will. Startnummer nach vorne drehen, Radhelm aus und dann kann man sich überlegen, ob man dann irgendwie eine Kappe aufziehen will oder mit Sonnenbrille weiterlaufen will oder so. Das ist dann individuelle Präferenz. Aber wenn man die ganze Zeit volle Pulle Rad gefahren ist und dann losläuft, tendiert man dazu, viel zu schnell loszulaufen. Also weil du dein Geschwindigkeitsgefühl halt an das schnelle Radfahren gewöhnt ist. Und wenn du dann, ohne das zu kontrollieren, losläufst, dann bist du zu schnell und schaffst es nicht. Mehr oder minder.
Dann bist du quasi fertig, bevor das Ende da ist.
Genau. Also es ist halt schon so, es heißt, durchschnittlich läufst du 7-8% deiner Maximalgeschwindigkeit. Also wenn du normalerweise 50 Minuten für 10 Kilometer brauchst, brauchst halt 7% länger nach Triathlon oder am Ende eines Triathlon, weil du eben schon viel gelaufen bist, ne? Oder beziehungsweise geschwommen bist und rund Rad gefahren bist, also ein bisschen fertig. Und wenn du dazu dann noch zu schnell losläufst, dann kann es halt sein, dass du es nicht schaffst, was ärgerlich wäre. Deswegen würde ich auf jeden Fall immer, man nennt das Koppeltraining, würde ich auf jeden Fall immer ein, zweimal vorher Koppeltraining gemacht haben, damit man sich einfach dran gewöhnt und auch einfach kontrolliert, dass man nicht zu schnell losläuft.
Okay, gibt's da irgendwie sonst noch so Tricks? Also, weiß ich nicht. Wie du deine Geschwindigkeit beim Laufen kontrollierst?
Uhr.
Also jetzt halt nicht, ich meine, jetzt halt nicht, dass du irgendwie den GPS-Tracker am Handgelenk hast und dann drauf guckst und der dir sagt, sie sind gerade mit 5,2 Kilometer unterwegs oder so irgendwas, sondern, weiß ich nicht, du zählst, also ich meine, ich als Schlagzeuger, ne, ich habe halt einfach ein Geschwindigkeitsgefühl, wo ich dir dann sagen kann, ungefähr in welchem Range ich bin.
Also ich glaube, dieses Gefühl wird dir in dem Moment abhandengekommen sein. Weil ja, du genau, in dem Moment bist du körperlich wahrscheinlich ein bisschen an deinen Grenzen gewesen und wahrscheinlich würdest du nach 20 Kilometer Rennrad fahren oder 40 Kilometer Rennrad fahren nicht mehr so ein sauberes Taktgefühl haben wie jetzt. Deswegen ja, auf jeden Fall, also ich arbeite halt immer mit der GPS-Uhr. Da kann man jetzt entweder GPS, was tendenziell besser ist, weil dann sieht man Geschwindigkeit, oder man macht halt eine Herzfrequenz. Das ist halt ein bisschen risikobehaftet, weil die Herzfrequenz ganz anders ist nach so einem Wettkampf oder also nach so einer Vorbelastung. Insofern, also ich würde mich auf irgendwas außerhalb meines Körpers verlassen, weil das Problem, was du ja hast, ist, du hast ein anderes Geschwindigkeitsempfinden, weil du gerade die ganze Zeit die Geschwindigkeit des Rads vor dir hattest. Mhm. Das heißt, dein Körpergefühl ist ein bisschen verblendet, sag ich mal.
Ja, das ist klar. Okay. Und was trainierst du sonst so? Also, du hast jetzt irgendwie so Wechseltraining und so, darf man nicht vergessen, aber ja, wie sieht
so das ist im Prinzip so das Letzte, was man macht, ne? Ehrlich gesagt.
Also, mit was fängt man an?
Mit was fängst du an? Idealerweise fängst du damit an, einen Trainingsplan zu machen, bei dem du überlegst, wie oft kann ich die Woche laufen, wie oft kann ich die Woche schwimmen, wie oft kann ich die Woche Rad fahren. Mhm. Das kann man beliebig viel machen. Also die Profis machen ja nichts anderes. Mhm. Und das kann man in den einschlägigen Magazinen mal so nachgucken, was die so am Tag machen. Es hilft jedoch für die meisten nicht so sehr, sich daran zu orientieren. Ich mache derzeit 2 bis 3 Mal die Woche laufen, 1 bis 2 Mal die Woche schwimmen. Und weil ich ja reisen muss und daher nicht so viel Zugang zu meinem Rennrad habe, 1 mal die Woche Radfahren und 1 mal die Woche Stabi-Training. Und das Ganze mache ich jede Woche. Das ist so ein bisschen periodisiert, dass man 2 Wochen Belastung hat, also in denen man kräftige Einheiten hat, in denen man den Körper fordert und dann 1 Woche darauf Entlastung hat. Kurz vorm Wettkampf kann das auch schon mal kürzer sein, dass man 2 Wochen Belastung hat und dann 1 Woche Entlastung. Mhm. Aber grundsätzlich bleibst du immer in diesem 3-1-3-1-3-1 Rhythmus. Mhm. Und wenn du in der Entlastungswoche ist das ganz einfach, die anstrengenden Einheiten machst du weniger anstrengend, die langen Einheiten machst du weniger lang. Also das Laufen ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Im Laufen habe ich immer eine Einheit, die in Zone 4 gelaufen wird, also kurz unter der sogenannten Laktatschwelle. Was das ist, ist nicht so detailliert wichtig, dass wenn jemand mich über Details des Lauftrainings reden hören will, soll er sich gerne melden. Dann machen wir dann eine eigene Episode zu.
Genau, aber ganz kurz, Laktat, das ist das Zeug, was die Muskelkater macht, oder? Mhm.
Genau, das ist das Zeug, was die Muskelkater macht. Das heißt im Prinzip, wenn du da drüber bist, atmest du weniger Sauerstoff ein, als du verbrauchst.
Und verstoffwechselst, ja. Und dann gibt's Muskelkater.
Ja, irgendwann, wenn du es zu viel machst.
Okay.
Also die schnelle Einheit ist halt in Zone 4 und wenn ich eine Entlastungswoche habe, laufe ich die in Zone 3. Zone 3 ist einfach eine Zone drunter, ist halt weniger Herzfrequenz. Und dann habe ich einmal die Woche eine 1,5 Stunden Einheit, das ist die lange Einheit und die laufe ich dann nur eine Stunde oder 50 Minuten in der Woche. So ist es eigentlich relativ einfach zu machen. Mhm. Das heißt, mit dieser 3-1 Phase hast du die eine Periodisierung, die andere ist die Periodisierung übers Jahr. Du hast du fängst das Jahr im Prinzip am Ende der Wettkampfphase an, wo du erstmal so relativ locker machst, also wo du dann das Training zurückfährst, auch mal andere Dinge machst und nicht trainierst. Mhm. Das ist die Erholungsphase, dann hast du eine Grundlagenphase, das ist in der Regel über den Winter. Da versuchst du einfach Konditionen aufzubauen, möglicherweise dich mit Technik zu beschäftigen, die du sonst nicht so brauchst, aber alles ganz entspannt noch. Dann hast du 3 Monate eine Aufbauphase, wo du versuchst, Muskeln aufzubauen und schon so ein bisschen kräftiger Training zu machen. In der Phase hast du dann, wenn du ein Trainingscamp machst, auch das Trainingscamp. Und dann zum Schluss hast du halt die Wettkampfphase, die halt sehr stark dadurch auch bestimmt ist, dass du halt Wettkämpfe machst und da dann immer dich rechtzeitig zum Wettkampf nochmal kurz erholst, bevor du dann einsteigst und solche Dinge.
Also das heißt, es gibt dann wirklich so einen Zeitraum von 3 Monaten, wo dann alle Wettkämpfe sind, oder?
Ja, so ungefähr. Wenn du jetzt zumindest mal in Deutschland, ich meine, du musst halt draußen schwimmen, ne?
Ja, mal, es gibt Leute, die schwimmen durch Eisberg, also neben Eisbergen her. Also.
Ja. es gibt auch die Extremtriathlons, das stimmt. Wenn du hier so der Swissman oder so, wo du die Zugspitze hochläufst beim Marathon am Ende, wenn der normale Ironman noch nicht anstrengend genug ist. Also klar, die Wettkampfphase ist nicht genau 3 Monate, aber sagen wir mal, jeder hat irgendwo einen Hauptwettkampf, auf den er trainiert, würde ich mal so sagen. Ne? Wenn man olympisch macht, sind es vielleicht mehrere, aber wenn du einen Ironman machst, kaum einer macht mehr als 2 Ironmans pro Jahr. Und also selbst wenn du dir die Profis anguckst, die machen vielleicht 3 oder 4. Ne? Und die machen ja nichts anderes, als sich darauf vorzubereiten, Ironman zu laufen. Die machen 4-mal im Jahr machen den Ironman.
Da haben sie 40% von dem Körpergewicht verloren.
Nee, das musst du anders rechnen.
Ach so. Wo kannst du sagen, das machst du 2 Jahre lang, dann ist nichts mehr von der übrig. Ja.
Also irgendwie kannst du es immer auf diese 3 Monate machen, wenn du, und ich meine, das ist jetzt auch kein Gesetz, ne? Dann machst du die Wettkampfphase halt ein bisschen länger und die Phase davor ein bisschen kürzer. Wichtig ist halt, dass es dir so ungefähr einteilst. Es macht keinen Sinn, also sowieso schon, weil du zum Beispiel ein Freiwassertraining fürs Schwimmen im Winter ja in Deutschland gar nicht machen kannst, da so unterschiedliche Phasen zu haben.
Ja. Okay, aber das Schwimmen kannst du ja auch in der Halle trainieren.
Schwimmen kannst du auch in der Halle trainieren, aber in der Wettkampfphase machst du natürlich viel auch Freiwassertraining, weil.
Also dann echte Bedingungen quasi.
Ja, realere Bedingungen, ne? Also hier in Hamburg gibt's ja diesen Stadtparksee, das ist im Prinzip ein draußen Schwimmbad, aber es ist halt einfach nur ein See, unbeheizt und so, da kannst du dann auch im Neo trainieren, also, weil die Neoprenanzüge, die können, Chlor nicht so gut ab. Das heißt, das willst du auch gar nicht im Schwimmbad mit trainieren, zumal das auch total heiß wird da drin, dann das wird's ja auch nicht. Also die Bedingungen sind halt anders, ne?
Ja.
Und bei mir ist jetzt zum Beispiel auch so, dass ich meistens, nachdem die Triathlon-Saison vorbei ist, dann nochmal einen Halbmarathon gelaufen bin. Das heißt, also bei mir ist sozusagen die Erholungsphase auch ein bisschen später angefangen, als es normalerweise anfängt im Jahr. Das kann man alles irgendwie einrichten, ne? Und wenn der jetzt nur olympische Distanzen macht, also nur in Anführungszeichen, also ich mache auch bisher nur olympisch und habe auch nichts anderes vor, also nichts drüber, dann muss man das ja alles auch nicht so mega ernst nehmen. Und wenn das jemand von den Hörern ernst nimmt, dann lernt er hier sowieso nichts. Dann muss er sich, also
dann ist schon vorbei quasi.
Ja, dann kommt musst du halt mehr lesen. Also
ja, ich meine, die interessanten Fragen kommen ja dann auch erst, wenn du dich mal nur mit einem Thema beschäftigst, ne?
Ja.
Also da vielleicht dann auch gleich der Aufruf. Also wenn euch das interessiert, einfach mal Bescheid sagen, ob wir uns nicht über ein Thema dediziert unterhalten sollen.
Ja.
Also du hast ja mit Laufen.
Kann ich gerne eine eigene Episode machen.
Genau,
da habe ich, glaube ich, genügend Wissen. Ne? Habe ich ja eben gesagt. Also vielleicht gehen wir durch die drei Disziplinen mal kurz durch. Und wie gesagt, zu jeder kann ich gerne eine eigene Episode machen. Beim Laufen würde das relativ einfach gehen. Bei den anderen müsste ich mich noch ein bisschen mehr mit beschäftigen. Wäre aber jetzt auch nicht so tragisch. Dann lernt man das halt mal auf dem Weg. Also, Schwimmen ist in der Regel fast nur Technik. Also, was dich begeistert ist, du musst im Prinzip den Anfängerkurs im Kraulschwimmen abgeschlossen haben und du kannst dir Olympia angucken und kannst sagen, was der Schwimmer falsch macht. It's as simple as that. Weißt du,
ich schwimme nur Brust. Mhm. Wenn ich mir meine Freundin angucke, mit der ich schwimmen gehe, dann zieht die halt eine Stunde lang ihre Bahnen. Am Schluss hat sie dann so ein bisschen halt die Rückenschwimmphase und die, wie heißt es, wenn du mit beiden Armen gleichzeitig
Delfin
oder so, ja.
Ja, kann sein.
Genau, und dann nochmal am Schluss irgendwie ein bisschen Brustschwimmen, aber die zieht eigentlich halt auch, aber die macht es schon seit Jahren, ihre Bahnen im Kraulen durch und mir als geneigtem Brustschwimmer, da ich mir dann gerne mal die Umgebung anschaue, fällt dann halt immer auf, dass du einfach siehst, bei dem einen platscht es halt, da hast du irgendwie Wasserfontänen von 2 Meter und beim anderen siehst du kaum irgendwie eine Welle, wenn er eintaucht und so. Geht's darum bei Technik oder?
Ja, also zum Beispiel. Also eine Sache ist, wenn du mit den Händen eintauchst, sollten sich im Wasser keine Blasen bilden. Weil wenn sich Blasen bilden, dann ist das Wasser aufgeraut. Das heißt, es bildet nicht genügend Widerstand. Das heißt, du kommst zwar besser, kannst zwar besser ziehen mit der Hand, aber du bringst halt die Kraft nicht ins Wasser. Mhm. Ja. So, und damit du das machen kannst, darfst du halt nicht mit der Hand reinplatschen, sondern musst relativ gut eintauchen. Mhm. Und dann guck dir mal so eine Weltmeisterschaft an, der Schwimmer. Und irgendwie, ich habe mir das irgendwann mal gesehen und dann war der Zweite, hat halt, konnte man ganz klar sehen, waren Blasen. Das heißt jetzt lange nicht, dass ich das besser machen kann, ne?
Ja.
Aber das heißt, eigentlich weiß man relativ schnell, worauf man achten muss. Mhm. Es hilft natürlich immer, wenn jemand anders guckt als man selber, weil man selber sieht sich halt immer nicht so gut. Mhm. Und dann macht man halt immer seine Übungen. Also das ist, normalerweise fängt so ein Ding mit irgendwie 200 Meter Warmschwimmen an. Am Anfang schwimmt man sich mit Brust warm, weil man so lange noch gar nicht kraulen kann. Mhm. Und dann macht man Übungen. Also entweder macht man eine Atemübung, dass man Wechselatmung macht, Zweieratmung, also nach jedem zweiten Zug, dann Dreieratmung nach jedem dritten Zug, nach jedem vierten Zug, nach jedem fünften Zug, immer so hintereinander, dann das führt halt dazu, dass man relativ schnell außer Atem kommt und dass dieses außer Atem kommen hilft einfach die Lunge zu vergrößern und das Atmen unter Wasser auf Dauer ruhiger zu machen.
Das Atmen unter Wasser auf Dauer ruhiger zu machen, sehr schön. Ja. Du kannst also unter Wasser atmen. Nein.
Ausatmen. Immer und über Wasser einatmen, unter Wasser ausatmen.
Okay. Ja.
Oder du machst halt eine Übung, dass du dich mal auf die Überwasserphase vom Arm konzentrierst oder auf die erste Phase des Kraulzugs, also auf das Wasserfassen, auf die zweite Phase, was das das Anwinkeln des Armes oder auf die Druckphase, also die letzte Phase, in der du Kraft ins Wasser gibst. Also alle diese Dinge. Dann kannst du natürlich Übungen für die Beine machen, Übungen dafür, wie du im Wasser liegst. Also ganz, ganz, ganz viele Übungen findet man auch im Internet genügend, wenn man mal so ein bisschen guckt.
Das ist dann da, wo die meisten Leute irgendwie das kleine Styropor-Ding sie vor sich haben und dann ganz angestrengt mit den Beinen paddeln.
Genau, ja.
Die Arme nicht bewegen. Oder dann halt eben das Styropor-Dings zwischen den Beinen haben, die Beine nicht bewegen, aber dann mit den Armen Zeug machen.
Ja, ich kann da mal einen YouTube-Kanal von Dominik heißt, der aber wieder weiter heißt, weiß ich jetzt eben gar nicht mehr. Es ist irgendein Schwimmer, der auch bei den deutschen Meisterschaften mitschwimmt. Der macht immer so kurze Videos, wo er einzelne Übungen erklärt. Da sind auch Brustübungen dabei, aber auch Kraulübungen. Und da kann man sich die alle angucken. Und wichtig ist halt, dass man sich viel auf diese Technik konzentriert. Wenn du so im Schwimmbad bist, du siehst die meisten, wie deine Freundin, schwimmen halt einfach 2 Kilometer selbes Tempo hin und her. Das ist okay für die, aber die werden nicht besser. Du wirst nur besser, wenn du Technikenübungen machst oder wenn du das Tempo ein bisschen variierst. Mhm. Also was man natürlich dann gerade kurz vor dem Wettkampf auch machst, sind so kurze Sprints oder mal schneller schwimmen, oder dann gibt's auch so eine witzige Übung, wo man sagt, du schwimmst 100 Meter in Geschwindigkeit 1, 100 Meter Geschwindigkeit 2, 3, 4, 5, das machst du dann mit Uhr. Mhm. Und du musst halt gucken, dass du jedes Mal schneller wirst. Ja? Und dann versuch mal am Anfang so langsam loszuschwimmen, dass du bei 5 noch schneller werden kannst. das ist nicht so einfach.
Ja, das glaube ich.
Und dann natürlich, Freiwasser ist dann tendenziell immer Distanz. Mhm. Also, dass du dich mal hinlegst und dann wirklich mal ohne Auftauchen, ohne dass du an der Wand dich abstößt, einfach mal einen Kilometer durchschwimmst oder so. Mhm. Das ist so Schwimmtraining. Ne? Und das sind bei mir jetzt auch die beiden Einheiten, also eine Technikschwimmen die Woche und eine Einheit Distanz, Freiwasser.
Also das heißt, beim Technikschwimmen gehst du dann aber eher ins Schwimmbad und nimmst deine Freundin mit, die dir dann sagt, ob da Bläschen waren oder nicht, oder?
Also aufgrund der Tatsache, dass ich reise, mache die Technikübungen meistens unterwegs, das heißt, das geht nicht, aber das wäre natürlich, das wäre tendenziell ganz gut. Aber man merkt es auch selber. Es hilft allerdings, wenn so alle 6 Wochen oder so mal jemand anders guckt.
Okay.
Aber es ist jetzt nicht so, dass man jedes Mal jemand dabei haben muss, ne? Ja. Was beim Schwimmen übrigens auch hilft, sind sogenannte Zugseilübungen. Es gibt so ein Seil, das ist so ein Gummi, gibt's in verschiedenen Stärken, das machst du an einen Baum und dann übst du quasi den Kraularmzug. Und das ist zum einen eine Muskelübung, aber am Anfang sollte man sich sozusagen den leichten von allen Zugseilen holen und dann einfach das machen, um die richtige, also das Wasserfassen kann man nicht so gut damit trainieren, aber die Hohlphase und die Zugphase, beziehungsweise die Zug- und die Druckphase, also den ersten und den zweiten und den dritten Zug im Wasser, ja. Kann man da sehr gut mit üben, weil man das in aller Ruhe trocken machen kann und dann baut man auch ein bisschen noch Muskeln auf, das ist nicht so schlecht. Das macht man aber dann mit der sogenannten Körperstabi-Übung, was im Wesentlichen so einmal Bauchmuskeln, Armmuskeln, alles drumherum ist, damit man keine Rückenschmerzen kriegt, wenn man so viel Sport macht.
Okay. Und was haben wir jetzt? Schwimmen?
Ja.
Genau. Radfahren?
Radfahren kann ich nicht so wahnsinnig viel zu sagen, weil ich es mich noch nicht so viel damit beschäftigt habe. Wichtig ist halt da, dass man sowohl Muskeln wie auch Kondition trainiert. Traditionelle Triathlon-Pläne, insbesondere für Halb- und Langdistanzen, sind wohl sehr radlastig. Also, dass du viel auf dem Rad machst, weil du auf dem Rad gut Kondition aufbauen kannst, ohne die Gelenke so sehr zu belasten wie beim Laufen. Aber ich mache das nicht so viel, weil die ganze Zeit und so.
Also das heißt, da kannst du dann beim Rad am meisten rausholen?
Ja,
geht es darum irgendwie ein bisschen?
Wenn du dir die Zeiten anguckst, dann ist es immer so, dass auf dem Rad die meiste Zeit verbracht wird. Also ich habe ja gestern meinen ersten Triathlon dieses Jahr gefinisht. Das war ein Sprintdistanz-Triathlon. Der hier im Stadtpark drin fand, der sogenannte Stadtpark-Triathlon in Hamburg. Und der ist, also ist halt eine Sprintdistanz, 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Rad und 5 Kilometer Laufen. Und jetzt rufe ich mal eben meine Zeiten nebenher auf, dass ich mal so ein Beispiel geben kann. Und zwar habe ich fürs Schwimmen 11 Minuten 25 gebraucht, fürs Fahrradfahren 37 Minuten 21 und fürs Laufen 21 Minuten 31. Das heißt, wenn man das Schwimmen und das Rad, das Schwimmen und das Laufen zusammenzählt, dann ist das Radfahren immer noch länger gewesen. Jetzt muss man dazu sagen, dass Radfahren auch wegen der Trainingssituation nicht meine stärkste Disziplin ist. Das heißt, es wird nicht bei jedem so sein. Aber es ist schon so, dass es ich habe eigentlich noch nie von niemandem gehört, der schneller Rad gefahren wäre, als gelaufen wäre. Er ist ein sehr, sehr langsamer Läufer. Und schwimmen sowieso nicht. Das heißt also, von der Zeit her holst du auf dem Rad am meisten raus.
Okay.
Ja.
Genau, und laufen machst du ja eh schon ewig und 3 Tage.
Oder? Ja. Bei Laufen hatte ich ja gesagt, mache ich tendenziell 3 Laufeinheiten, eine die Woche immer für Geschwindigkeit, also entweder eine längere Zeit, also so 40, 50 Minuten unterhalb der Laktatschwelle und dann, also direkt unterhalb der Laktatschwelle mit Einlaufen und Auslaufen oder Intervallläufe. Intervallläufe heißt, du läufst mal 3 Minuten schnell und 2 Minuten langsam. Manchmal läufst du auch 1 Kilometer schnell und dann läufst du irgendwie 2 Minuten langsam. Manchmal machst du es auch kürzer, irgendwie 200 ist schon sehr kurz, aber vielleicht 400 und dann mal 1 Minute langsam. Also die Idee ist, kurze Distanzen, und da läufst du natürlich dann oberhalb der Laktatschwelle. Also im Prinzip, ne, wenn er dann steht, 400 Meter laufen, dann läufst du 400 Meter so schnell, wie du 400 Meter laufen kannst. Und dann läufst du langsam, dass du so wieder runterkommst, dich ausruhen kannst und dann, weil die Pause in Relation zu der Belastung steht, bist du dann so ungefähr in dem Moment, wo du wieder losläufst, einigermaßen wieder erholst. Und das Training führt halt dazu, dass du schneller wirst. Also das ist Geschwindigkeitstraining. Und dann hast du halt ein Distanztraining, wo du in der Regel oder eine, ein Dauertraining, wo du in der Regel relativ lang läufst. Ich laufe meistens in der Zone 2. Die Zonen berechnen sich halt so auf Basis der maximalen Herzfrequenz. Das kann man sich aber irgendwo anders durchlesen. Ich verlinke das mal, zum Beispiel Runner's World kann man nehmen, aber die sind unterschiedlich, aber am Ende auch nicht so wichtig. Wichtig ist halt, dass man unterschiedliche Geschwindigkeiten hat. Ja. Wenn ich eine dritte Laufeinheit mache, mache ich die nach dem Radfahren direkt, also eine Koppeleinheit. Das ist eine Steigerungseinheit, wo ich langsam anfange und dann alle 10 Minuten 5% schneller laufe, und zwar 5% an der Herzfrequenz gemessen, nicht an der Geschwindigkeit. Weil an der Geschwindigkeit sind 5% exponential, also von der Anstrengung. An der Herzfrequenz sind sie linear.
Okay.
Und wenn der Fall sein sollte, dass ich 4-mal laufen kann, was bisher noch nicht vorgekommen ist in dieser Saison, aber wenn das der Fall ist, dann kann man ganz gut einen sogenannten Tempolauf machen, nicht einen Tempolauf, einen Tempolauf wäre der andere, der unter der Laktatschwelle, Fahrtspiellauf. Ein Fahrtspiellauf machen?
Ein
Fahrtspiel. Ja. Das heißt, du läufst in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Es gibt keine direkte Vorgabe, wie. Aber wichtig ist halt, dass du irgendwie sagst, ich laufe jetzt eine Stunde und dann laufe ich mal ein bisschen so schnell und ein bisschen so schnell. Und dass du einfach ein bisschen Geschwindigkeiten wechselst.
Okay, aber das kannst du dir dann auswürfeln.
Das machst du dann vorher nicht fest. Das ist so ein bisschen tagesformabhängig und so unterstützt das alles einfach ein bisschen. Okay. Und also die ersten beiden Training ist klar, ne? Du musst Kraft aufbauen, damit du schnell sein kannst, aber auch, dass deine Muskeln das mitmachen. Du musst Kondition aufbauen, damit du lange laufen kannst. Das sind die ersten beiden. Das dritte ist halt, du willst dich daran gewöhnen, dass im Wettkampf halt, je länger du läuftest, umso anstrengender wird. Weil du zum einen irgendwann an deine Belastungsgrenze kommst, aber am Ende willst du vielleicht auch die letzten paar Meter ein bisschen schneller laufen. Und das Letzte ist halt, unterschiedliche Geschwindigkeiten unterstützen auch die Muskulatur.
Dass man das auch so ein bisschen einschätzen lernt.
Ja.
Okay, das heißt, muss ich noch mehr wissen fürs Training?
Wir haben jetzt hier noch das Thema Ernähren auf dem Zettel.
Das gehört auch zum Training dazu. Essen.
Ja.
und trinken.
Also ich persönlich halte nichts von Low Carb.
Low Carb heißt, du isst kein Brot.
Genau. Also das ist diese Low Carb Geschichte.
Fleisch und Gemüse heißt das.
Ne? Fleisch ohne Gemüse. Aber lass uns das erstmal. Lass uns vielleicht von vorne anfangen und du erinnerst mich, wenn ich Low Carb vergesse.
Okay. Es sei denn, ich vergesse es auch, aber das ist dann okay.
Und dann muss jemand nachfragen. Also, grundsätzlich ist die Ernährung, wenn man normal trainiert, also nicht kurz vorm Ironman steht, einfach gesund ernähren. Ich versuche halt einigermaßen ausgeglichen mich zu ernähren, nicht zu viel Süßkram zu essen. Und jetzt, ja, nicht jeden zweiten Tag eine Currywurst zu essen. Ich glaube, das ist so die einfachste Geschichte. Das Einzige, wo ich Nahrungsergänzungsmittel nehme, ist Magnesium und Calcium. Magnesium kann man ganz gut nehmen, wenn man zu Krämpfen neigt. Es bringt aber nichts, irgendwie einen Tag Magnesium zu nehmen. Das muss man wirklich die ganze Zeit nehmen. Und man muss auch berücksichtigen, also ich nehme halt einmal so ein Pülverchen, was 400 Milligramm Magnesium sind. Da steht irgendwie drauf, deckt den Tagesbedarf. Das stimmt, es sei denn, man macht viel Sport. ich nehme immer trotzdem nur dieses Pülverchen, weil man nimmt ja auch über andere Dinge Magnesium auf. Und der Grund, warum man halt Magnesium nimmt, ist, weil man halt tatsächlich einen höheren Bedarf hat, wenn man Sport macht.
Also das ist dann auch, um den Muskelkater vorzubeugen einfach.
Ja, um den Muskelkater vorzubeugen. Man muss nur den Körper die ganze Zeit regelmäßig damit versorgen. Weil also einmal nehmen, dann gehen die Krämpfe nicht weg. Ne?
Ja, also das heißt, du musst dann deinen Magnesiumspiegel ein bisschen höher halten als normal. Okay.
Calcium? Ja, eine Sache noch zu dem Magnesium. Was man nicht machen sollte, ist, sich so billige Präparate aus dem aus dem Internet oder aus dem DM oder Internet. Auf dem Butni zu holen. Diese enthalten nämlich in der Regel Magnesiumcarbonat und das macht die Muskeln schlaff. Das ist also nicht so genial. Man hat dann zwar sein Magnesium, aber gleichzeitig werden die Muskeln schlaff. Man muss gucken, ehrlich gesagt, ich habe das nur in der Apotheke gefunden, dass man irgendeine andere Form von Magnesium bekommt. Also es gibt zum Beispiel Magnesiumcitrat oder so. Das ist dann okay. Aber am Ende vielleicht den Apotheker des Vertrauens fragen.
Genau. Und nicht die nette Tante an der Aldi-Kasse.
Ja. Das andere ist Calcium. Calcium ist quasi Pflicht. man braucht
für die starken, für die starken Zähne oder was?
Man braucht als Sportler 2000 Milligramm Calcium pro Tag.
Und so als Nicht-Sportler?
Etwa die Hälfte.
Okay.
Der Hauptlieferant von Calcium ist Milch. Und wenn du 2000 Milligramm in Milch zu dir nimmst, das sind irgendwie 5 Liter oder sowas. Also jenseits von Gut und Böse.
Wenn du da noch eine Laktoseintoleranz hast, dann hast du Spaß.
Ja, also das ist so das einzige Ding, wo ich das Gefühl habe, okay, Nahrungsergänzungsmittel sollten, müsste man sich Gedanken darüber machen. Bei allem anderen, naja, und am Ende fragt lieber euren Arzt, als mir zuzuhören. Grundsätzlich kann man darauf achten, eine proteinreiche Ernährung zu haben. Direkt nach dem Training Proteine, zum Beispiel Mandeln oder Joghurt oder was weiß ich.
Achso, ich dachte jetzt an Steak.
Steak wahrscheinlich auch, ja, da ist dann halt auch ein bisschen Fett dabei, aber sei es drum.
Achso, und, ach, und Fett ist wieder böse.
Ja, nö, ach, nee, ich bin da nicht so.
Hauptsache kein Ei.
Naja, Ei ist blöd, da bin ich allergisch gegen. Wenn du nach dem Training Protein machst, hilfst du deinem Muskelaufbau. Wenn du allerdings schnell regenerieren willst, solltest du Kalorien zu dir nehmen. Also irgendwie süße Säfte, Zucker in jeglicher Form, Nudeln oder so. Also das ist halt auch, und genau an der Stelle komme ich jetzt zu diesem Low-Carb-Ansatz. Das, angeblich funktioniert das total toll, dass man, wenn man nur Fett und Proteine isst, dass man abnimmt. Aber zum einen bin ich der Meinung, dass man nicht gleichzeitig Triathlon machen sollte und Diät machen sollte, sondern eins von beiden. Und wenn man es richtig macht, dann nimmt man schon ab, keine Angst. Und zum anderen ist halt die Sache, du müsstest dich öfter mal schneller regenerieren, weil, also selbst wenn man 4-mal die Woche trainiert oder wie ich 5 bis 6-mal, manchmal liegen die Trainingseinheiten relativ eng beieinander. Und um dem Körper dann eine Chance zu geben, sich schneller zu regenerieren, musst du halt Zucker trinken.
Das ist klar. Und
also dann was man natürlich machen kann, weil die Idee von Low Carb ist halt, du isst wenig Kalorien, dafür Fett, wenig Kohlenhydrate, dafür Fett und Proteine. Das heißt, du hast Muskelaufbau und du hast die Kalorien und du trainierst Fettabbau in deinem Körper.
Okay, aber das ist ja doch eher, also ich weiß nicht, ich kannte Low Carb wirklich nur als Diät, aber nicht als Nahrungsempfehlung fürs Trainieren. Also
wo es jetzt spannend wird. Und das mache ich tatsächlich manchmal schon, aus zwei Gründen, einfach weil es praktischer ist und weil so ein bisschen helfen wird es dann wahrscheinlich schon. Wenn du morgens laufen gehst, kannst du direkt laufen, ohne Frühstück zu haben. Dann hast du kein Zucker im Blut oder nicht so viel Zucker im Blut. Dadurch muss dein Körper Fett verbrennen, damit du laufen kannst. Du merkst das, also wenn du dir mal den Spaß machen willst, iss mal ordentlich Frühstück, mach eine Stunde Pause, geh laufen oder steh auf und geh laufen. Du wirst merken, dass du besser von der Stelle kommst, wenn du gefrühstückt hast. Du wirst merken, dass der Zucker in deinem Körper Unterschied macht. Jetzt ist es natürlich immer blöd, eine Stunde zu warten, wenn man morgens aufsteht. Also stehe ich morgens auf, gehe laufen und trainiere darüber natürlich auch die Fettverbrennung. Und was du dann im Wettkampf natürlich machst, ist aufstehen, essen, in der Regel 2 Stunden warten und den Körper ziemlich mit Zucker überfüllen. Das heißt, du hast im Wettkampf gleichzeitig jede Menge Zucker zur Verfügung, aber auch eine verbesserte Fettverbrennung, die dir mehr Energie zur Verfügung gibt.
Ah, das ist dann quasi während der Trainingsphase trainierst du deinen Körper auf eine gewisse Art und Weise Energie zu erzeugen und dann, wenn es in den Wettkampf geht, gibst du ihm halt nochmal Energie dazu über das Frühstück und die Fettverbrennung als Energieerzeugung. Die hat er dann trainiert und dann hast du genügend Energie, um deinen Triathlon durchzuziehen. Ah,
okay. Ja, oder mehr Energie, um schneller zu sein.
Genau, also das ist so die Theorie dahinter. Gibt es da irgendwie, also
ach, da gibt es 1000 Studien, die es beweisen und 1000, die es widerlegen. Das ist diese Ernährungsgeschichte.
Also es stimmt genauso viel, wie es nicht stimmt.
Wahrscheinlich, ja. Und es ist, glaube okay, ich, Ernährung
aber,
ist, glaube ich,
aber ich glaub, immer glaubensart. Am Ende des Tages muss man doch dann wirklich sagen, wenn du sowas trainierst, dann erstens mal solltest du mit deinem Arzt drüber reden, ne? Weil jeder Körper tickt ein bisschen anders und dann musst du auch ein Körperbewusstsein entwickeln. Wie war das bei dir?
Entwickelst du schon ein ziemliches Körperbewusstsein. Also da kommt dann einfach die Verbindung von, auf der Uhr hast du ja in der Regel die Herzfrequenz, während du trainierst. Mhm. Und wo du dann, wenn du dann merkst, so ein bisschen, wie viel habe ich gestern gegessen, war ich gestern laufen, wie viel habe ich geschlafen, habe ich gefrühstückt, habe ich nicht gefrühstückt, was habe ich gefrühstückt, habe ich zu viel gefrühstückt, wie viel Zeit lag dazwischen und so weiter, mit wie schnell kann ich laufen oder schwimmen oder Radfahren und was macht dann meine Herzfrequenz, wie warm ist es draußen, wie viel habe ich, also du fängst an, das irgendwie in Verbindung zu setzen, dadurch, dass du dich da bewusst mit beschäftigst. Ich könnte das aber jetzt nicht in Regeln formulieren. Also.
Aber das lernt man dann schon für sich selbst quasi, ne?
Habe ich für mich selbst. Ich spreche ja nur für mich, ne? Ja, also man muss da unterscheiden zwischen generell und ich. Und an der Stelle, ja. Aber ich glaube, wir haben jetzt eine ganze Menge über Training und Ernährung und so gesprochen.
Genau, wir haben es ja gerade über dich gehabt. Warum gibst du dir den Dreck eigentlich? Also ich meine, wenn ich mir überlege, also ich morgens aufstehen und ohne gefrühstückt zu haben, okay, ich frühstücke nicht, aber ich sag mal, ohne mindestens meinen ersten Kaffee mit meinen 2 bis 3 Löffel Zucker drin getrunken zu haben, überhaupt nicht dran zu denken, aus dem Haus zu gehen und irgendwie sportlich aktiv zu sein, nee. Ich sag einfach mal, nee, und ich hoffe, der geneigte Hörer hört so ein bisschen diesen Widerwillen in meiner Stimme, schon beim Gedanken daran. Warum gibst du dir sowas überhaupt?
Also, wie gesagt, ich kann nur von meiner, von mir sprechen und was mich motiviert, das zu machen und warum ich Bock drauf habe, das zu tun. Und nicht für andere. Also für andere ist es insbesondere, wenn du einen Ironman machst, sicher auch die sportliche Herausforderung ist zu schaffen, da anzukommen, ne? Mhm. Das treibt mich nicht so sehr, sonst würde ich wahrscheinlich auch irgendwann mal Ironmans machen und das steht im Moment nicht auf meiner To-Do-Liste. Aber also wenn jemand von den Hörern das sieht, es wäre eigentlich mal ganz nett zu hören, wie die Leute das so sehen, was sie machen. Für mich sind es 2 Dinge. Also am ersten ist es diese Atmosphäre beim Wettkampf, ne? Sich auf einen Wettkampf vorzubereiten. Und dann sind die Leute da und jubeln dir an der Strecke zu. Du läufst auf dem Rathausmarkt ein. Du schwimmst in der Alster. Also da, wo du sonst auch nie schwimmen kannst, ne? Das ist ja schon irgendwie geil. In der Alster ist das Schwimmen verboten. Da diese Strecke, runterzufahren, wo du sonst nie fahren kannst, oder wenn du fährst, dann stehst du alle 3 Meter in der Ampel, aber die ist komplett abgesperrt, überall sind die Zeichen und sozusagen die Stadt hat nur auf dich gewartet, dass du mal da mit dem Rad lang fahren kannst und alle anderen, die dann neben dir fahren, alle 10.000. Und dann dieses Einlaufen auf dem Rathausmarkt oder auch die kleinen Triathlons. Also ich habe jetzt letztes Jahr zum Beispiel den Elbe-Triathlon auch hier in Hamburg gemacht, der einfach auch ganz süß geplant ist gut, bei den Kleinen ist es dann meistens so, dass dadurch, dass die nur so ein paar Leute kennen, da hat man dann immer noch weniger Schnitte als bei dem Großen. Aber es ist halt einfach, ja, irgendwie alle sind da, alle feuern dich an, es macht Spaß. Es ist nicht wie beim Fußball oder so, dass man sich mega mit den Gegnern anlegt, weil man am Ende immer nur gegen sich selber antritt, weil man am Ende immer nur sich selber im Weg stehen kann. Und das macht total Spaß. Und dieses Hinarbeiten auf den Wettkampf ist so der Punkt. Und dieses Erleben der Wettkampfsituation, das macht's so wahnsinnig. Und deswegen hat mich ja damals auch, wo ich ja am Ende nur gelaufen bin, diese Geschichte angesteckt. Und das andere ist, für mich ist das so eine Planungsoptimierungs-Challenge, ne? Du musst irgendwie deine Ernährung ein bisschen kontrollieren, du machst den Trainingsplan, du hast diese verrückt teure Pulsuhr, die irgendwie keine Ahnung wie viel gekostet hat. Du guckst dir deine Herzfrequenz an, du guckst dir an, wie deine Laufschritte sind, du optimierst dein Zug beim Schwimmen, du optimierst, wie du auf dem Rad trittst. Also es ist einfach an sich selber zu arbeiten und zu gucken, was kann ich aus diesem Körper sonst noch rausholen, ohne Raubbau an ihm zu betreiben und natürlich auch unter dem Constraint, dass man nebenbei noch im Beruf Dinge tun muss.
Also die Planungsgeschichte und Optimierungssache, das machst du ja auch in anderen Dingen gerne, ne?
Ja.
Also ja. So KPIs, also irgendwie, also jetzt halt nicht wirklich KPIs, aber ich sag mal so Datenerhebung und Optimierung ist ja schon auch ein Hobby von dir in anderen Bereichen.
Ja. Nee, und hier hast du es halt schwarz auf weiß, ne? Am Ende hast du einen Punkt, auf den du hinarbeitest, und das ist der Wettkampf. Mhm. Und nur da zählt die gemessene Zeit. Wenn du vorher 4 Minuten auf den Kilometer gelaufen bist, das interessiert keinen. Das, was an dem Chip, der an deinem Fuß dran ist, gemessen wird, darauf kommt es an, auf nichts anderes. Und dafür musst du, das ist auch diese interessante Sache. Du musst nicht im Training versuchen, besonders schnell zu sein. Vor allen Dingen nicht in jedem Training, sondern du musst im Training versuchen, das richtige Training zu machen, die richtige Balance zwischen Reiz und Erholung zu finden. Mhm. Und das macht es spannend für mich. Und dazu brauchst du einen Wettkampf, aus meiner Sicht.
Ja. Und sonst noch was? Also, oder die Atmosphäre, Planungsdingsies.
Ja.
Das ist so das, was dich, und der Kampf gegen dich selbst quasi.
Der Kampf, ne? Gegen mich selbst. Ich habe mir halt, also ehrlich, ich habe mich nie gefragt, schaffst du das wirklich? Ich hatte mega Respekt vor dem Schwimmen. Mhm. Aber wenn du so einen Neoprenanzug anhast, das war so der ultimative Moment, wo ich dann mir dann klar war, okay, mir kann wirklich nichts passieren. Wenn du Neopren anhast und wenn du dann die Arme ausstreckst, bleibst du im Wasser stehen. Du gehst nicht unter. Und in der Alster sind so viele Leute, die dich rausfischen, also die paddeln da mit Booten. Also du musst dich nicht drauf verlassen, dass einer, der auch Wettkampf macht, sich dir erbarmt, sondern die paddeln da mit Booten rum, die holen dich schon raus. Also da sind so viele Leute, so sicher bist du in keinem Schwimmbad.
Und gut, die könnten sich das auch gar nicht leisten, dass da irgendwie was passiert.
Ja, oder? Die können sich das auch nicht leisten. Und also zum einen, ich wusste, im Neo kann ich sowieso oben floaten. Mhm. Und außerdem kann ich immer Brustschwimmen noch. Das ist ja erlaubt. Ist ja nicht so, dass du nicht Brust- oder Rückenschwimmen darfst, nur du bist halt mit dem Brustschwimmen langsamer. Und du brauchst dieselben Muskeln bei dem Brustbeinzug, wie du fürs Laufen und Radfahren brauchst. Deswegen ist das nicht ganz so optimal. Aber du kannst es immer machen, und eher, dass ich nicht angekommen wäre, wäre ich natürlich Brust geschwommen, und ich bin letztes Jahr tatsächlich auch Brust geschwommen, insbesondere um mich zu orientieren, weil ich das mit dem Kraulen und Gucken noch nicht so richtig drauf hatte. Mhm. Das heißt also, das geht.
Du bist dann immer so, weiß ich nicht, 100 Meter gekrault und dann mal wieder Brust und geguckt,
genau, ob
du richtig bist.
So gucken, dass du noch auf die Boje zuschwimmst, weil du natürlich, also gerade in der Alster kannst du ja sehr große Umwege machen. Und das macht dich jetzt auch nicht schneller. Ja.
Genau.
Ja.
Ah. Okay. Lass mich mal kurz auf den Plan gucken. Gingen wir davon aus, du hättest mich überzeugt. Entschuldigung. Also
gingen wir davon aus, können wir das mal eben schneiden?
Okay, nee, pass auf. Hey, geil, Johannes, hast mich überzeugt. Was brauche ich denn jetzt? Also ich meine, meine letzten Sportschuhe, die ich mir gekauft habe, waren...
Sind das Laufschuhe?
Nee, die letzten Sportschuhe, die ich mir gekauft habe, waren noch für den Sportunterricht in meinem Abi.
Also, Wenn es keine Laufschuhe sind, brauchst du Laufschuhe.
Laufschuhe. Was ist an denen anders als an anderen Turnschuhen?
Das kann ich ja nicht sagen. Ich weiß nur, dass du Laufschuhe brauchst. nee, also bei Laufschuhen würde ich auf keinen Fall sparen. Ich würde auf jeden Fall nicht bei Aldi welche holen, sondern in ein Geschäft gehen, wo sie dich beraten und in gerade wenn es die ersten sind, dich aufs Laufband stellen. Mhm. Wir haben das letzte, also, die sind nicht ganz billig, die kosten 160 Euro. Mhm. Aber man kann mit Laufschuhen etwa 1000 Kilometer laufen. Wenn du jetzt sagst, dass du etwa 10 Kilometer bei jedem Lauf läufst, mhm, wären das 1,60 Euro pro Mal laufen gehen. Ich glaube, das sollte man sich leisten.
Okay.
Einfach, weil du dir sonst die Füße kaputt machst und das willst du nicht.
Gibt's irgendwie Tipps? Also, weiß ich nicht, Sportcheck, Runner's Point oder?
Also, nee, keine Ahnung. Ich gehe hier in Hamburg immer gerne zum Laufwerk. Das gibt's aber nur in Hamburg. Insofern ist das keine Allgemeinempfehlung. Ich habe mal welche beim Runner's Point geholt. Das war auch okay in Koblenz. Sportcheck habe ich noch keine geholt, aber also irgendwo, wo sie ein Laufband haben und wo ihr das Gefühl habt, sie beschäftigen sich etwas länger mit euch und euren Füßen.
Also okay, also dann wirklich mal reingehen, den nächsten Hansel ansprechen, der im Schuhregal steht und für den Laden arbeitet und dann mal gucken.
Ja, also immer mit Beratung und also hier im Laufwerk machen sie halt auch Videoanalyse. Das, also beim Schuhkauf, das musst du nicht extra bezahlen. Zumindest beim ersten Mal haben sie es bei mir gemacht, seitdem nicht mehr. Aber wenn du dann weißt, was für Schuhe, also wenn du alte Schuhe hast, das hilft auch, nimm die Schuhe mit. Mhm. Also wenn du alte Laufschuhe hast, nimm die Schuhe mit und lass die Leute sich die angucken. Die brauchen dann in der Regel nämlich keine Laufanalyse mehr machen, sondern sehen, okay, Schuh ist gut abgenutzt. Das heißt, so einen ähnlichen, vergleichbaren Schuh kann man wiederholen. Mhm.
Okay.
Gut. Und wie gesagt, etwa 1000 Kilometer können die machen. Ja, damit ist man dann schon mal ganz gut ausgerüstet. Der Rest der Laufsachen kann man im Zweifelsfall was von Tchibo holen. Also wirklich, das ist nicht, da muss man jetzt keine großen Sprünge machen. Natürlich sind sie besser, wenn man sie im Laufladen holt. Aber die, also insbesondere meine T-Shirts habe ich auch von Tchibo. Zum Teil.
Okay. Und wie ist das? Also, ich weiß gar nicht mehr, wer mir das erzählt hat. Erinnern, dass dann irgendwann mal jemand gesagt hat, so ja, da jemand Marathon gelaufen, kam er zurück. Dann hat das T-Shirt zu sehr an den Brustwarzen geschubbert, dass die dann wund wurden und er dann zwei Blutflecken auf dem T-Shirt hatte.
Das war ein Baumwoll-T-Shirt. Also, wenn du ein ganz normales T-Shirt für einen Marathon nimmst, ich weiß nicht, also ich habe so Funktionsshirt von Tchibo, die haben irgendwie 5 oder 7 Euro gekostet. Ich glaube schon, die machen das nicht mehr. Aber ganz sicher bin ich mir nicht.
Hast du noch irgendwie ein Unterhemd an, oder?
Nö, also du hast ja nur das Lauf-T-Shirt da. Also wenn du sehr schnell laufen willst, dann nimmst du eh ein T-Shirt ohne Arme. Mhm. Aber damit, also das, ich glaube, das brauchst du jetzt am Anfang auch nicht unbedingt. Also, und ich meine, wer fängt mit dem Marathon an? Und wenn du einen Marathon machst, dann überlegst du das mit der Funktionskleidung auch nochmal extra und ja, das musst du dann gucken.
Hm? Genau, aber ich sag mal so, man kann ja anfangen mit der einfachsten Funktionskleidung, die man dann findet. Also Tchibo, genau, hast du gerade gesagt. Ist da, glaube ich, auch immer ganz nett. Oder dann halt irgendwie im Sportladen seines Vertrauens. Und wenn man sich da näher damit befasst, dann wird das wahrscheinlich auch nochmal ein eigener Podcast werden, oder?
Ja, also ich meine, grundsätzlich die Sachen, die man, die so reinhauen, sind halt das Rad. Also ein Rennrad unter 1000 Euro wird halt echt schwierig, wenn du es nicht gebraucht haben willst. Und das ein Rennrad muss zu dir passen. Das heißt, es muss die richtige Länge haben, sonst tut's weh. Weil du hängst da ja ganz anders drauf. Und wie schon gesagt, mein Vater hat Rücken, der kann überhaupt nicht Rennrad fahren. Insofern.
Aber beim Rad, ich weiß gar nicht, ich habe das mal auch im Radladen gesehen, da hat da hinten eine Tabelle, wo dann irgendwie drauf stand, Beinlänge, Torsolänge, Armlänge und unterschiedliche Kombinationen hatte er dann unterschiedliche Rahmen, wo er dann gesagt hat, okay.
Ja, die Rahmen, aber auch wie du es einstellst, also was für ein Vorbau du dran hast, also der Stück von sozusagen, also wenn beim Vorderrad, da geht ja so eine Stange hoch, ja. Und jetzt nach vorne zum Lenker, das ist der Vorbau. Mhm. Die können unterschiedliche Längen haben. Das ist zum Beispiel auch nochmal eine Geschichte, die anders sein kann. Wie hoch du den Sattel machst natürlich, wie hoch du den Lenker machst und so weiter. Ja. Aber ich meine, ja, grundsätzlich brauchst du die richtige Rahmengröße und danach kannst du eigentlich alle Teile auch austauschen, ne? Aber du musst halt wissen, was für eine Rahmengröße du brauchst, wenn du es gebraucht kaufen willst. Mhm. Und ich bin da jetzt auch kein großer Experte bei. Okay, aber fragt so jemand, der normales, Ahnung hat.
Das ist so ein normales Rennrad. Ich glaube, übers Rad gibt es auch irgendwie genügend Podcasts. Also da habe ich.
Ja.
Da gibt es so eine eigene kleine Subkultur, sag ich mal so.
Und mal ehrlich, okay. wenn ihr es ausprobieren wollt, wenn ihr eine Staffel ausprobieren wollt, fahrt doch mit dem Rad, was ihr habt, meine Güte. Also so viel langsamer ist man auch nicht. Also das ist wirklich ein Unterschied macht. Und dann ist ja auch die Geschichte, auf dem Rennrad hat man in der Regel Klickpedalen. Da muss man damit rechnen, dass man auch die ersten 3-4 Ampeln umfährt, beziehungsweise wahrscheinlich eher die ersten 11 bis 13, weil man fällt tendenziell um, wenn man es vergisst. Und die ersten 10 Mal denkt man noch panisch dran und dann...
Ist dir das auch passiert, ja?
Ja, natürlich. Selbstverständlich.
Oh,
Johannes. Ja, man tut sich allerdings nicht viel, ne? Man steht ja dann. Also das ist ja der Moment, wo man bremst und dann nicht mehr stehen kann und dann... Denkt man sich, oh, verdammt, ich komme von der Pedale nicht weg.
Ja, und dann so panisches Gezappel am Fuß und er bleibt trotzdem am Pedal hängen.
So schnell, so viel zappeln kannst du dann nicht mehr, dann liegst du schon. Weil bei den Zappeln kriegst du es ja los.
Super. Okay, und wie ist das mit dem Neopren? Also.
Also, da gibt es jetzt zwei Anforderungen drauf. Wenn man das ausprobieren will, braucht man in der Regel keinen Neopren. Mhm. Dazu sollte man sich einen Wettkampf aussuchen, der später im Jahr ist. Sprich, um sicher zu sein, würde ich eher sagen Juli, August. Weil es gibt Regularien, und zwar gibt es eine Neoprenpflicht. Das ist, wenn es unter, ich glaube, was ist das? Unter 16 oder unter 14 Grad? Müsste ich nochmal nachgucken. Aber es gibt eine minimale Gradzahl, da wird geschwommen, aber du musst einen Neopren anhaben. Es gibt noch weiter drunter eine, wo nicht geschwommen wird, da ist es einfach zu kalt. Mhm. Dann wird zweimal gelaufen. Dann wird gelaufen, Rad gefahren, gelaufen. Aber es gibt einen bestimmten Bereich, wo man einen Neopren anhaben muss. Es gibt dann einen Bereich, wo man einen Neopren anhaben darf. Und es gibt darüber einen Bereich, wo man ihn nicht anhaben darf, weil wenn das Wasser zu warm ist, dann schwitzt man zu sehr im Neopren und dehydriert und dann ist es die Wahrscheinlichkeit für Herzinfarkte zu hoch. Das heißt, die Regeln schreiben manchmal einen Neopren vor. Das heißt, wenn man keinen kaufen will und gerade wenn man nur die 500 oder die 750 schwimmt, geht das sicher auch ganz gut. Und also viele machen auch die anderthalb ohne. Dann muss man sich halt einen Wettkampf aussuchen, wo es relativ unwahrscheinlich ist, dass eine Neoprenpflicht besteht. Man kann die sich in der Regel aber auch leihen.
Genau, im Sommer.
Ja.
Also man leihen. Was kostet sowas leihen?
Weiß ich nicht, 30, 40 Euro oder so.
Was kostet also, sowas kaufen?
Ich glaube, die günstigsten. Ach so, ja, genau. Man muss einen Schwimmneopren nehmen, ne? Also es gibt ja so diese Surfneoprens oder so. Das wird euch schwer fallen, da drin zu schwimmen. Die sind einfach dick und damit sehr wenig anfällig für ich meine, ne, so ein Surfbrett ist ja auch, da sind ja auch Teile dran und da ratscht man mal hier da und da dran und der soll ja nicht sofort kaputt gehen. Die sind es einfach dick, auch weil man auf dem Surfbrett steht und im Wind ist, ne? Aber diese Schwimmneopren sind relativ dünn und sind auch etwas teurer. Ich glaube, man kann so ab 250 hoffen, was zu bekommen.
Muss man einfach gucken. Und das geht natürlich beliebig hoch.
Ja, wie alles. Auch das Rad wird beliebig teuer sein können, oder?
Oh ja. Triathlon, muss man sagen, ist schon eine ganz schöne Materialschlacht. Und ja, wenn ich mir eine Sache relativ früh kaufen würde, wäre das wahrscheinlich eine Uhr, die auch triathlonfähig ist. Die sind allerdings nicht wirklich günstig. Also
das heißt so, die normale Pulsuhr reicht dann schon nicht mehr aus?
Die normale Pulsuhr reicht nicht aus, weil du musst ja schwimmen können.
Okay, was ist da noch? Also ich meine, klar, okay, wasserdicht, ja.
Wasserdicht und du willst, idealerweise willst du auch, dass sie im Schwimmbad mitzählt. Also die Uhren haben Stoßsensor, das heißt, wenn du dich abstößt im Schwimmbad, dann sagt sie, er hat eine Bahn gemacht. Das heißt, du weißt am Ende, wie viel Bahnen du gemacht hast.
Und also, das kann man nicht mitzählen, einfach so im Kopf?
Ja, das kannst du auch. Das ist nur anstrengender.
Ja, okay.
Und also sie,
was müsst, hat die noch?
Die ist wasserdicht. Dann hat sie natürlich GPS und dann eine Sache, die ganz interessant ist, dass sie auch GPS im Wasser kann. Also wenn du Freiwasserschwimmen machst, hast du ja diese Abstöße nicht. Und das GPS-Signal ist halt immer nur dann da, wenn sie außerhalb des Wassers ist, ne? Das heißt, sie muss in der Lage sein, in dem Moment, wo du mal kurz deinen Arm über Wasser haust, zu sehen, da ist er. Und es gibt mittlerweile ja diese Dinger, die am Handgelenk Herzfrequenz messen. Das geht auch okay. Also an der Brust ist genauer, aber es geht okay. Allerdings geht es im Wasser nicht, weil immer Wasser dazwischen ist. Also brauchst du im Prinzip auch eine, wo du einen Gurt im Wasser haben kannst, wenn du beim Schwimmen die Herzfrequenz messen willst, was nicht zwingend erforderlich ist.
Okay, aber musst du dann da nicht auch irgendwie immer dein Neopren drüber haben, wenn du es an der Brust machst? Oder gibt's auch Dinge für an die Brust, die dann auch so im Wasser gut sind? Weil da ist ja doch dann auch immer Wasser dazwischen, oder?
Ja, aber das kriegen, also die, es gibt die, die können das. Keine Ahnung, wieso. Ja. Ach so, okay. Also, das heißt wahrscheinlich, also ich reverse engineere jetzt, die an der Brust machen das wahrscheinlich über die Oberflächenspannung, also über Elektronik. Die am Handgelenk sind über optisch. Und da ist halt Wasser dazwischen blöd.
Ach so, ja. Okay, gut.
Und aber es gibt spezielle Brustgurte. Das heißt, ja, wahrscheinlich ist so das dickste Ding eine triathlonfähige Uhr am Anfang.
Okay, was kostet die?
Die günstigste, die wir so gefunden haben, also ich würde sagen, man kann gebraucht eine für 200 bekommen.
200, okay, also das heißt.
Aber neu 200. Sollte man schon mit 300 rechnen.
Okay, also 300 die Uhr, was waren das, 150 die Schuhe.
Ja.
7 Euro die Funktionskleidung. Mach mal einen Zehner draus.
Naja, du solltest vielleicht, also Badehose brauchst du auch, ne?
Also ja, 7 Euro für die Badehose und 1000 Euro fürs Rad.
Ja.
Ne? Mach dann summa summarum. Das sind aber auch keine 2000 Euro dann, oder?
Nö. Und wenn du keinen Ironman machst, ist das Startgeld auch keine 800 Euro?
Ja, weil ich sag mal, der geneigte Musiker, ja, okay, wobei, mein erster Schlagzeug hat auch 500 Mark gekostet damals. Mittlerweile bin ich da halt jenseits der 2000 Euro gelandet, aber.
Ja.
Oh ja, aber gut, ich meine.
Irgendwie kann man sich auch immer mal Dinge leihen, glaube ich. Also.
Ja, aber es ist jetzt halt monetär nicht irgendwie was, wo ich dann sage, oh Gott, was ein teures Hobby, ne? Also ich meine, Segeln mit dem eigenen Segelboot ist dann halt doch schon mal teurer, weil so ein Segelboot kostet halt ein bisschen mehr.
Ja, auf der anderen Seite, du hast natürlich Schwimmbad, ne? Also Schwimmbad musst du halt immer jedes Mal bezahlen und ja, gut, wenn du viel laufen gehst, die 1000 Kilometer sind halt auch schnell rum und so. Also ich glaube, es ist kein richtig günstiges Hobby, es ist aber auch kein mega teures Hobby. Also jetzt, ja. Ich glaube, Podcast machen ist günstiger. Auch wenn man in viel Equipment investiert.
Ja, gut, ich meine, das Equipment beim Podcast hat bei mir den doppelten Effekt, weil ich es ja dann auch noch im Proberaum mitnutzen kann. Von daher ist es ja kein Ding, ne? Okay, nee, aber nur, dass ich mal so
ich erinnere mich nicht nur so. Ich habe diese Garmin Fenix 3 mit Herzfrequenzband gekauft damals und als ich dann auf dem Podlove Podcaster Workshop war und dann sagte, ja, also die Uhr kostet halt mehr wie so ein wie heißen noch diese tragbaren Geräte, die sie alle haben wollen.
Also du meinst den Zoom H6 und
genau,
so weiter.
Genau, das kostet mehr wie ein Zoom H6. Da war auch, dafür holst du dir eine Uhr. Ich denke mir so, Perspektiven.
Ja, klar. Aber ich sag mal, das ist jetzt aber wieder ein bisschen eine andere Diskussion.
Ja.
Ich bin von dem Zoom H6 eigentlich nicht überzeugt, aber ich mache auch andere Dinge damit, von daher.
Naja.
Egal.
Egal.
Richtig. Gut. Okay. Nee, also das heißt, ich habe dann meine 2000 Euro ausgegeben und habe dann den Spaß daheim. Hab mir dann auch die Videos angeguckt und hab meinen Trainingsplan gemacht und trainiere dann fleißig. Was kannst du mir noch geben als
also
Tipps?
Ich würde als allererstes sagen, wenn du dir nicht sicher bist, ob du es machen willst, guck dir doch mal einen Wettkampf in deiner Nähe an, bevor du irgendwas kaufst.
Also gibt's die überall? Oder?
In München gibt's dieses Jahr keinen, aber bei dir in der Umgebung gibt's bestimmt welche. Also es gibt so eine Seite von der Deutschen Triathlon Union, die verlinken wir auch einfach mal, wo man so gucken kann, wo so Wettkämpfe sind. Ich glaube, die ist nicht, ich glaube, da sind nicht alle Ironman-Wettkämpfe drin und sowas, aber man kann so ein bisschen gucken und da sind schon, es gibt schon relativ viele. Und Hamburg ist natürlich, glaube ich, gesegnet, weil dadurch, dass wir den weltgrößten hier haben, ist die Stadt auch so ein bisschen triathlon-affin und dann haben sich so ein paar kleinere nebendran entwickelt. Ist auch ganz witzig, der ITU-Triathlon, der große hier sponsert den Elbe-Triathlon. Ein Triathlon sponsert den anderen.
Sehr schön.
Aber also man kann auf jeden Fall mal sich einen angucken und gucken, ob was für einen ist. Ich glaube, eine Staffel-Timeline ist auch für jeden eine gute Sache. Also sucht euch einfach drei Leute, einer, der Fahrrad fährt, einer, der Rennrad fährt, gibt's bestimmt jemand, einer, der läuft und einer, der schwimmt. Du kannst ja dann mal schwimmen, wa?
Ja, Brustschwimmen geht.
Brustschwimmen geht und 500 Meter. Brauchst du nur noch, der Weini sucht noch einen Läufer und einen Fahrradfahrer in München. Und dann will er einen Staffel-Triathlon machen. Und
genau, meldet euch einfach mal bei uns.
Und also Staffel- oder Sprintdistanz sind eigentlich eine gute Sache, um einzusteigen und sich das einfach mal anzugucken und dann kann's losgehen.
Und dann merkt man schon, ob das was für einen ist oder nicht und ob man das Rad für 1000 Euro gleich wieder verkaufen kann.
Ja.
Wertverlust.
Ach, ich glaube, jeder weiß, dass wenn er sich ein Rad für 1000 Euro kauft, dass er sich vorher genügend Gedanken gemacht haben soll.
Also. Nee, sag das nicht. Es gibt auch Leute, die sagen, ich muss mir ein Rad für 1000 Euro kaufen, dass ich dann auf jeden Fall dabei bleibe. Ne?
Das
klappt dann selten, aber es soll schon vorgekommen sein.
Ja. Okay. Ich glaube, wir haben's durch.
Genau, noch eine Frage zum Schluss. Ich meine, wir haben jetzt halt auch schon, wir sind jetzt auch schon wesentlich länger als üblich, aber egal, die Zeit nehmen wir uns noch. Wenn du jetzt halt fünfmal die Woche trainieren gehst, hast du überhaupt noch Zeit für andere Hobbys? Also ich meine, wie zum Beispiel Podcasten oder sowas?
Na, siehst du ja.
Ja, wir reden jetzt über ein Thema, was du weißt, von daher okay.
Also ja, habe ich. Man muss das natürlich schon organisieren. Und es ist jetzt kein Hobby wie Bier trinken, sag ich mal, ne? Dass man so schön nebenher macht. Aber ich backe ja auch Brot und ich mache Podcasts und ich lese auch immer mal wieder ein Büchlein für das, was wir machen. Mhm. Das geht schon. Es ist es gibt natürlich den Effekt, dass man sich dann überlegt, okay, wann mache ich denn das Schwimmen? Das lege ich mir zum Beispiel ganz gerne einfach mal morgens vor die Arbeit. Laufen, habe ich ja schon gesagt, mache ich direkt nach dem Frühstück, wo sowieso die anderen Hobbys nicht so sehr sind. Das Körperstabi, das ist halb so wild, das ist eine halbe Stunde, die kriegt man immer überall mal. Naja, und am Wochenende das Rennradfahren, dann genießt man halt mal 2 Stunden lang die Geschwindigkeit. So ist das ungefähr, ne? Und es ist jetzt nicht, es bestimmt jetzt nicht mein Leben. Ich glaube, wenn du einen Ironman machst, sieht das nochmal anders aus. Und das ist für mich auch ein Grund, warum ich da nicht so richtig drüber nachdenken will. Weil ich glaube gar nicht, dass es so viel schwerer ist, für einen Ironman zu trainieren. Es ist einfach nur länger. Viel länger. Und das ist so ein bisschen das, was ich da nicht investieren will. Aber auch da gilt natürlich wieder diese Periodisierung übers Jahr hinweg, ne? Erholungsphase, Ausdauerphase, Aufbauphase, Wettkampfphase. Diese 5-mal trainieren, das ist ja auch nur jetzt die Wettkampfphase und die Aufbauphase. Vorher ist es deutlich entspannter, vorher machst du deutlich weniger und da kannst du dann in der Zeit auch deine anderen Hobbys mehr ausleben.
Okay. Und wie viel trainierst du dann in so einer Ruhephase?
Wahrscheinlich gehe ich 2-mal die Woche laufen und 1-mal die Woche schwimmen, ganz entspannt. Aber schwimmen kann man ja zum Beispiel auch mit Sauna kombinieren. Und da meine Freundin jetzt ja auch Triathlon macht, die hat gestern übrigens auch ihren ersten, beziehungsweise sie hat ihren ersten Triathlon überhaupt gefinisht.
Ah, Glückwunsch.
Dann macht man sowas dann auch ganz gerne zusammen und schwimmen kann man auch, der Vorteil von Schwimmen ist ja, ne? Genauso wie bei dir und deiner Freundin.
Genau.
Wenn man unterschiedliche Geschwindigkeiten hat, kann man ja trotzdem zusammen schwimmen gehen. Zusammen laufen ist dann schon schwieriger.
Genau. Ich wollte es eigentlich noch anmerken, das ist so der Tipp zum Ende von mir. Schwimmen gehen ist eigentlich super, weil meine Freundin, die schwimmt dann auch irgendwie ihre 50 Kilometer in der Stunde oder so irgendwas. Also, oder waren es 50 Bahnen in der Stunde?
Ich glaube, 50 Bahnen in der Stunde. 50 Kilometer in der Stunde wäre Weltrekord.
Ach so, okay. Nee, dann sind es 50 Bahnen, aber wir reden über die 50 Meter Bahnen dann, ne?
Ja.
Also nicht die kleinen 25er. So, und ich schwimme in der gleichen Zeit ja so meine 600, 700 Meter, sag ich mal. Also ich trainiere halt auch nicht. Ich schwimme da halt einfach mit, dass ich mich bewegt habe. Ich muss mich da auch mal ein bisschen mehr drum kümmern, dass der Bauch weniger wird. Aber in Bayern gehört es ja zum guten Ton, einen kleinen Bauch zu haben. Und von daher kann man beim Schwimmen einfach auch, wie die Johanna schon gesagt hat, zusammen etwas tun, auch wenn unterschiedliche Leistungsparameter anliegen. Sagen wir es mal so.
Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen,
war's für heute.
Vielen Dank.
Ja.
Sagt uns gerne, wie ihr es fandet. Sagt uns auch gerne, ob wir in das ein oder andere Thema noch tiefer gehen können. Also zu fast jedem Thema können wir eigentlich noch mehr machen. Manchmal müssen wir recherchieren, aber ich mache das eigentlich ganz gerne. Hilft mir ja auch so. Und wer noch mehr wissen will, sich einfach melden. Und wem es zu viel war, helfen wir auch, den Stoppknopf zu finden.
Genau. Dann bis nächstes Mal.
Bis dann. Tschüss.